ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 7 Uhr.
Der Strompreisbonus für energieintensive Unternehmen soll wiederkommen. Die Osttirolerin Lilly Tagger gewinnt Juniorinnentitel bei Grand Slam in Paris. Am Mikrofon ist Felix Schneider-Storm. Die Strompreise belasten nicht nur die Haushalte, sondern ganz besonders die energieintensive Industrie. Um die hohen Kosten für die Unternehmen abzufedern, gab es schon einmal vor 3 Jahren einen Industriestrombonus. Das Wirtschaftsministerium will ihn jetzt wieder zurückbringen, berichtet Johannes Rupprecht.
Die Idee ist nicht neu. Der Staat ersetzt Unternehmen einen Teil ihrer Stromkosten. Diesen Ausgleich gab es schon einmal am Höhepunkt der Strompreiskrise im Jahr 2022. Lange hat sich die Industrie diesen Bonus zurückgewünscht. Jetzt will ihn Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer wiederbeleben.
Wir müssen die Industrie in Österreich halten. Die hohen Energiepreise sind ein ganz klarer Wettbewerbsnachteil für unsere Industrie, gefährden Arbeitsplätze, gefährden Wohlstand.
Für heuer stehen 75 Millionen Euro zur Verfügung, im kommenden Jahr dann noch einmal so viel. Im Jahr 2022 gab es allerdings noch 185 Millionen Euro, also deutlich mehr. Dass die Fördersumme diesmal geringer ist als damals, erklärt der Minister so. Die Strompreise seien inzwischen niedriger. Außerdem müsse der Staat sparen.
US-Präsident Donald Trump schickt 2000 Nationalgardisten in die kalifornische Metropole Los Angeles. Grund dafür sind erneute Proteste gegen das Vorgehen der Bundesbehörden gegen Migranten. Laut der US-Regierung sei die Entsendung eine Reaktion auf die Gesetzlosigkeit in der Stadt, wie es heißt. Nach Razzien vermummter und bewaffneter Bundesbeamter gegen Migranten war es in den letzten Tagen zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen US-Bundespolizisten und wütenden Demonstranten gekommen. Ein 19-jähriger Kärntner ist am Abend mit 187 Stundenkilometern durch einen 80 km/h Bereich in Klagenfurt gerast. Dem Lenker wurde sein Probeführerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt, heißt es von der Polizei. Eine Anzeige beim Magistrat wird folgen. Mit ihrem Triumph beim Juniorinnen-Grand-Slam-Bewerb von Paris hat Lilly Tagger österreichische Tennisgeschichte geschrieben. Die French Open im Nachwuchsbereich zu gewinnen, ist zuvor noch niemandem aus Österreich gelungen. Daniel Kulowitz.
Der 17-jährige Osttirolerin Lilly Tagger ist zweifelsohne Österreichs Zukunftsaktie Nummer 1 im Damentennis.
Ein Wahnsinn, dass ich die erste Frau bin, die was das für Österreich gemacht hat. Auf das bin ich wirklich stolz.
Begeistert auch Jürgen Melzer, der ÖTV-Sportdirektor. Er war 1999 der letzte Österreicher, der ein Juniorenturnier gewinnen konnte.
Das war für mich so das Sprungbrett in die Öffentlichkeit. Der Triumph von Lilly Tagger ist definitiv ein Meilenstein im österreichischen Tennissport.
Lilly Tagger hat das gleiche Management wie Topstar Jannik Sinner und mit Lorenzo Frigerio einen Trainer, der ihr alles zutraut.
Lilly chiaramente è la punta di diamante.
Er spricht vom größten Diamanten, den seine Akademie in Varese bei Mailand im Köcher hat.
Naja, das Ziel ist natürlich, immer so weit wie möglich auf ihn zu kämmen.
Schon in 3 Wochen wollen sich Tagger und Co. dann auf dem heiligen Rasen von Wimbledon beweisen.
Das waren die Nachrichten mit Felix Schneider-Storm. Zum Wetter.
Nach mehreren sommerlich warmen Tagen bekommen die Temperaturen vorübergehend einen Dämpfer. Die aktuellen Meldungen: Wien teilweise Regen 17 Grad, Eisenstadt stark bewölkt 17, St. Pölten Regen 16, Linz und Salzburg Regen 14 Grad, Innsbruck teilweise Regen 14, Bregenz stark bewölkt 14 und Graz und Klagenfurt teils bewölkt 18 Grad. Am Bodensee bleibt es schon weitgehend trocken, die nächsten Stunden verlaufen aber vom Bregenzer Wald bis Niederösterreich und bis zur Obersteiermark regnerisch. Hier erreichen die Temperaturen heute nur noch 15 bis 23 Grad. Von Unterkärnten bis zum Südburgenland ist es aber noch teils sonnig, länger trocken und hier werden es häufig noch über 25, vereinzelt etwa 28 Grad. Am Nachmittag und Abend wird es dann auch im Südosten mit Schauern, Gewittern und kräftigem Nordwestwind frischer. Morgen am Pfingstmontag setzt sich wieder die Sonne durch und die Temperaturen steigen langsam auf 17 bis 25 Grad. So viel zum Wetter von Simon Köldorfer.
7.04 Uhr, hier ist die Radio Salzburg Verkehrsinformation. A10 Tauernautobahn Richtung Villach bei Golling. Blockabfertigung vor der Tunnelbaustelle, dort nach wie vor 12 Kilometer Stau und über 2 Stunden mehr Fahrzeit. Wir wünschen gute und sichere Fahrt mit Radio Salzburg.
Radio Salzburg, da bin ich daheim. Unterwegs mit Gerhard Jäger.
Kurz nach 6:30 Uhr. Wir sind heute mit Da bin ich daheim unterwegs im Flachgau, genauer gesagt im Matze, am Millenniumsweg Schlossberg. Der feiert heuer ein Jubiläum und zwar gibt es den mittlerweile seit 25 Jahren und ich freue mich, dass ich heute zwei sehr nette Gesprächspartner wieder bei mir habe, diese beide sehr gut auskennen da. Das eine ist einmal der Horst Ibitzberger, Geologe aus Matze da. Schönen guten Morgen, Horst.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Horst, diesen Millenniumsweg, ich habe es gerade gesagt, den gibt es seit 25 Jahren. Kann man ganz ein bisschen was erzählen, wie das angefangen hat?
Ja, es ist die Gemeinde Matze an mich herangetreten, den Millenniumsweg, das war 2000, zu konzipieren. Damals der Herr Bürgermeister Meislinger, weil sie gesagt haben, für den Übergang jetzt von einem Jahrtausend ins nächste, und Matze geht ja schon so weit zurück, da brauchen wir irgendwas Besonderes. Und so sind diese beiden Themenwege mit vielen, vielen Schautafeln rund um den Schlossberg und rund um den Wartstein entstanden.
Wir sind heute also auf dem Rundweg um den Schlossberg unterwegs. Da gibt es einige Highlights. Greifen wir kurz nur stichwortartig ein paar außer. Wir werden uns dann eh im Detail darüber unterhalten.
Stichwortartig, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll eigentlich. Das Schloss Matze ist eine Besonderheit, die Stiftskirche, das Stift Matze eine weitere. Die Stephanskrone ist hier versteckt worden in Matze. Man steht am Schlossberg am nördlichsten Punkt der Alpen, gehöft noch von der Landesausstellung 88. Also wo soll man anfangen, wo soll man aufhören?
Du bist selber ein Matzeer. Was war denn das für dich für Herausforderung, wenn ich so sagen darf?
Für mich war es eine ganz besondere Herausforderung, weil ich zum ersten Mal eigentlich, muss ich sagen, wirklich vielen nicht naturwissenschaftlichen Themen mich vertraut habe machen müssen.
Und du bist ja Geologe im Hauptberuf.
Ich bin Geologe und Geograf, hauptsächlich in der Eiszeit zu Hause. Und die Geschichte, die Archäologie, natürlich habe ich Ahnung gehabt. Heute habe ich sehr viel mehr als wie damals. Aber da habe ich dann die Experten dazu beigezogen und das war genau das Richtige, das, was ordentlich rausgekommen ist.
Ebenfalls bei mir habe ich den Josef Sturm, den haben wir schon gehabt in unserer Sendung. Josef, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Josef, du hast eine wichtige Funktion da in Matze. Worum geht's?
Ich leite da in Matze das Stiftsmuseum. Ich habe das jetzt vor kurzem einem Jüngeren übergeben. Ich bin aber noch voll eingebunden, weil es gewünscht wird. Und freue mich, wenn ich den Menschen da über unsere Geschichte, über unsere Kultur erzählen kann.
Das erfüllt die offenbar.
Ja, das ist erfüllend, weil die wahre Freude ist die Freude am anderen. Die Leute gehen also glücklich weg und wissen wieder was Neues. So erfahre ich das einfach immer wieder.
Und wir werden auch in den nächsten eineinhalb Stunden noch allerhand erfahren da über diesen Millenniumsweg, über den Schlossberg. Ich lade herzlich ein, uns zu erzählen. Josef Sturm, wir stehen da jetzt bei der Stiftskirche in Matze, wo wir so wieder Ausgangspunkt für diesen Millenniumsweg über den Schlossberg. Und dieses Stift ist ja ein bisschen dein Kind. Wie hat das angefangen? Wie war das für dich?
Ja, wir stehen da am Stiftsplatz, wie du schon gesagt hast. Das ist eigentlich der erste Bezirk in Matze. Zwischen drei kleinen Berg, zwischen drei Seen. Auf dem schönsten Platz, da steht übrigens eine wunderbare Linde. Die wurde 1881 anlässlich der Hochzeit von Grand Prinz Rudolf und seiner Prinzessin Stephanie aus Belgien gepflanzt. Aber die Geschichte geht ja nun viel weiter zurück. Matze ist eine Bayerngründung. Kaum jemand in Österreich denkt ja nur daran, dass alle österreichischen Bundesländer aus Bayern hervorgehen. In Ausnahme von Burgenland und von Vorarlberg. Und Bayernherzog Tassilo III., der letzte Bayernherzog aus dem Adelsgeschlecht der Agilulfinger, hat in seiner Regentschaft einen großen Einfluss auf das kirchliche Leben genommen und hat 18 Klöster gegründet. Und die erste Gründung war 760 nach Christus hier in Matze. Und wenn man bedenkt, dass der erste Virgildom in Salzburg ein gutes Jahrzehnt, nämlich 774, vollendet wurde, dann wissen wir, wie alte Geschichte dieses Stift Matze hat.
Du bist ja auch der Leiter, der langjährige Leiter des Stiftsmuseums. Was gibt es denn da, wenn wir herausgreifen, für Höhepunkte?
Ja, Höhepunkte. Wir haben jetzt gehört, Tassilo war der Fundator, der Gründer von unserem Stift. Er hat ja ins italienische Königshaus geheiratet. Und anlässlich dieser Hochzeit, 768, wurde der berühmte Tassilo-Kelch hergestellt. Vielleicht sogar in Salzburg. Der Kelch befindet sich ja im Stift Kremsmünster. Das war übrigens die letzte Gründung von Tassilo im Jahr 777. Ja, und wir haben zwei maßstabsgetreue Kopien von diesem Tassilo-Kelch. Ich wollte schon fast mitnehmen, weil wir ganz stolz sind. Und die Besucher können sich das aus der Nähe anschauen.
Wir können es ja im Radio leider nicht herzeigen, aber die Besucher können es anschauen.
Die können es anschauen und sind also verblüfft, wenn ich den Kelch einfach genau erkläre, vom Material her und von den Ornamenten und alles, was also abzulesen ist.
Erklär mir den ein bisschen.
Ja, der Kelch hat 3 Kilo, er ist 27 Zentimeter hoch, das Grundmaterial ist Kupfer, er ist zweigeteilt, also der Kelch, da sind 5 Silbermedaillons drauf, die 4 Evangelisten, Jesus, die Ornamentik sind geometrische Zeichnungen und Pflanzenelemente, dann in der Mitte sind echte Edelsteine. Und im Knauf, also im Fuß, sind wieder 4 Silbermedaillons. Ja, im Kelch innen, der ist vergoldet und es passt also 3/4 Liter, also Butter in eine. Der Kelch ist ja Hochzeitskelch, ist auch geweiht und kann sogar für eine Hochzeit ausgeliehen werden.
Also passt auch für eine Hochzeit, für Butter, hast du gesagt. Und das begeistert viele wahrscheinlich, unter anderem auch die Vögel, die da bei uns so schön zwitschern. Thank you. Josef, wir stehen da jetzt vor dem Stift Matze, vor einer ganz großen Tafel.
Ja, du sprichst es an. Da bleiben viele Besucher stehen und schauen da, was ist das? Das Denkmal wurde 2010 anlässlich 1250 Jahre Bestandsstift Matze errichtet. Und wir sehen da eine Lebensscheibe mit dem demütigen Tassilo, der da oben drauf sitzt. Demütig deshalb, weil er ja in lebenslange Klosterhaft gekommen ist. Und die Künstlerin Lotte Rampft, die wurde in Berlin 1938 geboren, hat in Innsbruck das Gymnasium besucht, in Salzburg studiert. Und sie lebt in Salzburg nur, hat zum Beispiel auch den wunderbaren Radlfahrer, der da am Beginn vom Marco Feingold steht, den kann man auch nicht übersehen, geschaffen. Und sie hat sich so auseinandergesetzt, also mit dem Tassilo. Also die Ornamentik auf dieser Lebensscheibe ist aus der irisch-keltischen Zeit, das dürfte der Bischof Wirgil mitgebracht haben nach Salzburg. Wir sehen da die Gründung, 760. Alle 18 Klöster sind das angeführt. Der Bayernlöwe stützt das Denkmal. Es ist das Todesdatum drauf vom Tassilo, 796. Der Sturz vom Karl dem Großen ist drauf. Und wenn wir uns vielleicht die Rückseite noch anschauen, nach dem Sturz der Bayern ist jetzt der Bayernlöwe weg, ist der Frankenadler da, in der Zeit der Karolinger. Und die Schlange, das Symbol gegen den Verrat, gegen das Böse. Und in der Rundung die Schrift aus dem Korintherbrief von Paulus, das berührt mich immer so, die Kraft wird in Schwachheit vollendet, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Aber wo ist heute die Schwachheit noch gefragt? Und gerade da entsteht so viel. Also ich finde, das sagt so viel aus, das Denkmal. Es ist ganz toll. Es ist eine Bronze, ist in Telfs gegolzen worden.
Und für die von dir angesprochene Schwachheit hat es jetzt sogar ein paar Glockenschläge von der Kirche gegeben.
Eben, das ist ja auch so wunderschön, weil du das gerade ansprichst. Nicht immer haben die Glocken geschlagen. Im Ersten Weltkrieg wurden 7 Glocken in Matze heruntergenommen und wurden also zur Waffenerzeugung hergenommen. Und erst 1922 dann hat es wieder neue Glocken gegeben. Und da hat der Glockengießer gesagt, es ist besser, wir nehmen Stahlglocken als Bronzeglocken, weil die werden nicht beim nächsten Krieg wieder eingeschmolzen. Das muss man sich eigentlich vorstellen. Nach dem schrecklichen Krieg, dass wer sowas sagt, dass er vorausdenkt. Wir haben jetzt wunderbares Geläut, die Stahlglocken im Turm ist auch so wunderbar, der Goliath des Mattigaues. Ja, ist bekanntes Geläut.
Und wer diese beeindruckende Scheiben anschauen will, sie steht, noch einmal gesagt, direkt vor der Stiftskirche in Matze. Außerdem sind da auch ein paar Schautafeln, wo diese ganze Geschichte Josef Sturm auch erklärt ist.
Das ist sehr gut erklärt. Man kann da vieles herunterlesen. Ja, und viele Besucher lassen sich das auch erzählen und die können das selber dann weiter erzählen. Und das ist interessant. Wer Latein ein bisschen kann und das also herausfinden kann, kann da noch viel mehr herunterlesen.
Wir gingen weiter auf dem Millenniumsweg über den Schlossberg und stehen da jetzt am Ufer vom Matzee. Horst Ibetsberger, du bist selber ein Matzeer, da gibt es ja einiges zum Erzählen.
Du sagst es. Wir sind jetzt an der Promenade da im Matzee angelangt. Das ist eines der Prunkstücke, möchte ich mal sagen. Also wo man, wenn man im Matzee ist und zum See geht, dann kommt man da her. Und da hat man auch den schönen Blick Richtung Norden eben, über den ganzen Matze drüber. Voss bis nach Gebertsham. Wenn das Wetter passt, dann liegt er so schön still da. Es ist ruhig. Und im Hintergrund sieht man so einen langgezogenen Rücken. Und das ist die Endmoräne vom eiszeitlichen Salzachgletscher, von diesem Tromoseegletscher, der alle diese Seebecken, die man hier vorfindet, Matze, Grabensee und Obertromosee, ausgeschürft hat. Vor ungefähr etwas mehr als wie 20.000 Jahren war das. Und es sind seichte Seebecken. Der Matze ist noch der tiefste von allen mit 42 Metern, der Obertromosee 36, der Grabensee der kleinste, nur 14 Meter. Also man sieht, er hat eben dieses Becken da hinterlassen und da hat man jetzt die schönen warmen Seen, die zum Baden verleiten natürlich, aber natürlich auch den Menschen seit alters her ein Einkommen bescherten über die Fischerei. Und diese Fischerei, das ist ein ganz ein eigenes Thema. Die erste Fischerinnung, die beinhaltet immer die drei Seen, die Trommerseen, die geht schon auf das frühe 12. Jahrhundert zurück. Damals hat man gefischt, hauptsächlich für das Erzstift Salzburg dann. Man hat sehr viel abliefern müssen. Und es sind sogenannte Erbrechtsseen. Das heißt, das Fischrecht in einer Familie geht vom Vater dann auf den Sohn über. Und wir stehen hier eben direkt, also neben dem Gasthof Igelhauser. Und da gibt es eine Gaststube, die alte Gaststube. Da hängt, es schaut aus wie eine Lampe an der Decke, ein Schiff. Und das ist das sogenannte Schild, das Zunftzeichen der Fischerinnung hier. Dieses Schiff zeigt die Apostel am See Genezareth. Und beim Igelhauser ist auch die Truhe zu finden. Dort sind die Einnahmen hereingekommen, die man erlangt hat.
Heute ist der Matze ja ein sehr beliebter Badesee. Hupfst du da manchmal auch eine?
Ja, da hupfe ich auch eine, aber mehr in Obertrommersee, weil ich nämlich dort mehr zu Hause bin als Matze. Weil man muss ja dazu sagen, was ja ganz interessant ist, der Matze gehört zur Gemeinde Matze und der Obertrommersee auch. Man glaubt es nicht. Also das sind so Besonderheiten dieser Grenzziehungen. Und im Großen und Ganzen ist es ja sowieso ein See, weil er mit Kanälen verbunden ist. Und früher, ich habe schon über die Eiszeit kurz gesprochen, am Ende der Eiszeit war das Ganze aufgestaut durch diesen Moränenwall und da war es sowieso ein See. Und der ist bis ins Mittelalter in die Karten noch als ein See eingezeichnet, dieser Urmatze. Das ist eine ganz spannende Geschichte.
Wie schaut es denn beim Josef Sturm mit dem Einhupfen in Matze aus?
Ja, gern. Wir waren jetzt vor 3 Tagen das erste Mal, weil jetzt das Wetter immer so schlecht war, aber da war ein sonniger Tag und hat 18, 19 Grad. Das ist wunderbar. Klares Wasser und wir gehen jeden Tag in der Früh schwimmen. Also schon zwischen 6 und 7 fahren wir ins Strandbad Mineral und schwimmen ein Stückchen. Das ist die Morgengymnastik zum Beispiel.
Bist du hart gesagt in der Schwimmer bei 18 Grad, wenn du schon eine hupst?
Ja, ich bin kein Eisschwimmer nicht, aber das geht schon. Gell? Das geht gut und ist wunderbar.
Radio Salzburg, die Nachrichten.
Um 7.30 Uhr am Mikrofon Andreas Landrock. Die Stadt Salzburg will die soziale Gesundheit verbessern. Deshalb fördert die Stadt jetzt das Netzwerk Social Prescribing mit 30.000 Euro. Die Initiative verfolgt einen Gesundheitsansatz, der über rein körperliche Krankheiten hinausgeht. Patienten können beispielsweise auch mit Problemen wie Einsamkeit oder Armut in die beteiligten Praxen kommen. Dort werden sie dann an passende Organisationen weitervermittelt. Netzwerkleiter Richard Barter sagt:
Es ist so, dass die Förderung jetzt vom Bundesministerium von der GÖK weggefallen ist und wir möchten dieses Netzwerk natürlich aufrechterhalten und weil es so erfolgreich ist und wir so viel Zuspruch und Anfragen haben, dass andere Praxen auch mitmachen wollen, wollen wir auch in die Erweiterung gehen und dafür brauchen wir das Geld, um das Netzwerk zu betreuen. Wir haben einfach gesehen, es ist ganz wichtig, hier Mitarbeiter zu sensibilisieren, neue Mitarbeiter einzuschulen und dafür brauchen wir dieses Geld für eine Art Koordinierungsstelle.
Sagt Richard Barter vom sozialen Gesundheitsnetzwerk Social Prescribing. In Österreich wird der heutige zweite Sonntag im Juni als Vatertag begangen. Die Ausgaben für Geschenke sind dabei in Salzburg österreichweit am höchsten, gemeinsam mit Oberösterreich. Laut einer aktuellen Umfrage des Handelsverbandes werden durchschnittlich rund 90 Euro pro Kopf ausgegeben. Die Umsätze sind aber deutlich niedriger als am Muttertag, nämlich um rund ein Drittel. Zum Sport, da hat die Salzburger Austria am Abend mit einem 1:0-Sieg gegen Schwarz endgültig den Aufstieg in die zweite Liga fixiert und damit die Rückkehr in den Profifußball. Salzburg wird damit in der kommenden Spielzeit mit Vizemeister Salzburg, dem FC Liefering und eben der Austria mit drei Mannschaften in den beiden höchsten Spielklassen vertreten sein. Beim Mountainbike-Weltcup in Leogang, da hat das Wetter umgeschlagen. Das erfordert jetzt vor allem bei dem um 8 Uhr startenden Langstreckenbewerb, dem Enduro-Rennen, große Umsicht. Rennleiter Cornel Grundner sagt:
Wir sind natürlich auf 6 verschiedenen Stages auf den Bergen unterwegs, müssen rauf, runter, rauf, runter. Da ist es natürlich schon wichtig, dass die Sicherheit gegeben ist und da ist natürlich ein großes Team mit dabei, viele Streckenposten. Ein großes Dankeschön an die Bergrettung, ans Rote Kreuz, die uns da sehr stark unterstützen. Da sind wir sicherheitstechnisch gut aufgestellt.
Am Nachmittag steht der Cross-Country-Bewerb auf dem Programm mit den Tirolerinnen Mona Mitterwallner und Laura Sticker. Zum Wetter jetzt. Der Tag beginnt heute mit teils kräftigem Regen. Bis voraussichtlich Mittag wird es trüb sein. Am Nachmittag lockert es stellenweise auf. Vor allem im Norden kann es gelegentlich auch ein paar Sonnenstunden geben. Es ist spürbar kühler als zuletzt. Die Temperaturen 15 bis 19 Grad. Am Pfingstmontag wird es zeitweise sonnig, aber nicht allzu warm. Anfangs halten sich teilweise noch Wolken oder auch Nebelfelder. Tagsüber gibt es über den Bergen dann Quellwolken. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 22 Grad. 7.33 Uhr, hier ist die Radio Salzburg Verkehrsinformation mit dem aktuellen Hinweis für die A10, die Tauernautobahn Richtung Villach. Bei Golling Blockabfertigung vor der Tunnelbaustelle. Der Stau ist inzwischen auf 18 Kilometer angewachsen. Momentan müssen Sie da mit 3 Stunden mehr Fahrzeit rechnen. Wir wünschen weiterhin gute Fahrt mit Radio Salzburg.
Radio Salzburg, da bin ich daheim. Unterwegs mit Gerhard Jäger.
Schönen guten Morgen noch einmal bei Da bin ich daheim. Es ist kurz nach 7:30 Uhr. Nach den Neuigkeiten aus Stadt und Land sind wir wieder zurück in Matze auf unserem Millenniumsweg über den Schlossberg. Wir werden noch einige weitere Stationen da kennenlernen. Ich wünsche noch eine unterhaltsame halbe Stunde mit Radio Salzburg. Wir sind wieder ein paar Meter weitergegangen in Matze und stehen da jetzt auf dem Weg zum Schlossberg wieder vor einer interessanten Schautafel. Horst Ibitzberger.
Bei dieser Schautafel, da geht es um den alten Eiskeller, vor dem wir direkt stehen. Oben sieht man noch eine Erinnerungstafel, da steht Josef Siegel. Und bevor der Gefrierschrank und alles, was heute so normal ist und die Tiefkühltruhe erfunden worden sind, ist zum Eisschneiden gewesen im Winter, weil man hat das Eis braucht und hat das gelagert in Kellern. Jedes Wirtshaus hat das gehabt, damit man eben Lebensmittel länger aufbewahren hat können. Das ist im Winter gewesen. Da hat man aus der Eisdecke hat man da so große Teile herausgesägt, die hat man dann zerkleinert und dann entweder hierher gebracht. Das ist nur einer von vielen. Also in Matze haben wir mehrere gehabt und jedes Wirtshaus hat selber einen Eiskeller gehabt. Heute ist es so, Gott sei Dank haben wir jetzt andere Möglichkeiten, weil die Seen frieren nicht mehr zu. Die Seen frieren einfach nicht mehr zu und ich kann das schon länger als 60 Jahre jetzt verfolgen. Ich war als Kind immer am See, sobald der See zugefroren war, das war so um Neujahr und da war das wirklich immer die Überlegung, da war die Vier-Schanzentournee und gleichzeitig der See ist zugefroren gewesen zum ersten Mal. Was soll man machen? Was ist jetzt wichtiger? Entweder schauen oder selber aktiv werden. Und das passiert nicht mehr. Das war in den 70er, 80er bis hinein in die 90er Jahre.
Die Vier-Schanzentournee passiert schon noch.
Die Vier-Schanzentournee passiert schon noch. Jetzt braucht man sich nicht mehr überlegen, was man anschaut und was man tut. Aber seit ungefähr 15, 20 Jahren ist es nur mehr eine Ausnahme, dass der See einmal zufriert und dann das Nächste, dass er so zufriert, dass man raufgehen kann. Dass er ganz leicht zufrieden ist, einmal möglich. Und das ist, wenn mich wer fragt, ganz klipp und klar das eindeutigste Signal für die Veränderung des Klimas momentan.
Wie wirkt sich denn das auf den Wasserstand aus, diese Erwärmung?
Es ist so, es gibt einen gemeinsamen Abfluss am Norden des Grabensees und da gibt es ein Wehr und da wird das schon, dieser Wasserstand künstlich reguliert. Aber trotz alledem, es muss immer so viel Wasser sein, dass die Fische in der Matik dann Richtung Norden überleben können. Und wir haben jetzt zum Beispiel einen Seespiegelstand, der was wirklich weit unter dem Normalen liegt. Und das um diese Zeit im Frühjahr, wo man normalerweise eigentlich eher hohe Stände gehabt hat. Die niedrigen hat man im Herbst dann. Also es ist auch im Sommer zu sehen, aber eben durch diesen Abfluss, der künstlich geregelt wird, nicht so stark.
Wenn man da in Matze auf dem Millenniumsweg über den Schlossberg unterwegs ist, da braucht man ja nur einige Meter manchmal gehen und man kommt von einem Höhepunkt zum nächsten. Wir waren gerade beim Seeufer und jetzt sind wir ungefähr 100 Meter weitergegangen und stehen schon vor der nächsten interessanten Station, Josef Sturm.
Die Geschichte mit der ungarischen Stephanskrone, das ist natürlich eine große Sache gewesen. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, 1945, Ferenc Szalasi hat in Ungarn den früheren Chef Horthy abgelöst, im Auftrag von Hitler. Und im März 1945, also die Rote Armee hat sich genähert den Ungarn und die Ungarn wollten unbedingt den Kronschatz in Sicherheit bringen, haben den außer Landes gebracht, und zwar nach Mürzsteg. Ja, Mürzsteg, das ist in der Steiermark. Da bei Mürzzuschlag, also das ist das Jagdschloss, wo der Bundespräsident also auch wohnen kann. Und dort wurde er zwischengelagert. Die Rote Armee, die Russen haben sich immer mehr genähert. So haben sie die Ungarn dann entschlossen, haben also mit der Kronwache, mit Soldaten, sind sie ausgerückt, haben den Kronschatz geholt und sind dann Richtung Salzburg gefahren und sind nach Matze hergekommen. Sie wollten den Kronschatz dann im Stift verstecken und beim Propst. Der war sehr krank, Propst Ebner. Pfarrer Strasser hat dann da das Kommando übernommen und hat gesagt, wir nehmen den Kronschatz nicht, nur die heilige Rechte und den Krönungsmantel, das nimmt er in die Hand und das Weltliche, das müssen sie selber verstecken. Und sie haben dann hinter dem früheren Gasthof Seewirt, Blüttel, da ist eine Hütte gestanden, da haben sie den LKW gepackt und da ist die Krone Tag und Nacht bewacht worden. Szalasi hat dann Ende April in Matze geheiratet und dann haben sie aber gespürt, am 27. April ist er Wien schon befreit gewesen von den Russen und im Westen ist aber der Krieg noch weitergegangen, bis 8. Mai, wissen wir ja. Und am 4. Mai haben sie sich dann entschlossen, jetzt müssen sie abhauen. Jetzt haben sie den Kronschatz in ein 200 Liter Benzinfass reingegeben, das haben sie aufgeschnitten, versiegelt und haben sie am Rand vom See, da im Bereich vom Strandboot, vergroben. Und dann sind sie mit der leeren Kiste, sind sie dann geflohen, Szalasi, über den Zellhof Richtung Salzburg, München und Augsburg, haben die Armee schon gewartet, haben sich gefreut, dass sie einen Szalasi haben und den Kronschatz. Die Armee haben ja da schon Stadt für Stadt erobert in Deutschland. Und später sind sie erst draufgekommen, dass die Truhe leer war und sind dann hergekommen nach Matze und das ist dann verraten worden, haben den Schatz ausgehoben und haben den mitgenommen nach Fort Knox. Und die heilige Rechte und den Krönungsmantel hat der damalige Pfarrer Strasser dann dem Bischof Rohracher gegeben und der hat es den Ungarn zurückgegeben. Und der ganze Kronschatz wurde erst 1978 unter Jimmy Carter den Ungarn wieder unversehrt zurückgegeben. We'll be right back.
Wir sind wieder weitergegangen auf unserem Millenniumsweg über den Schlossberg und stehen jetzt unter Anführungszeichen am Gipfel, Horst Ibetsberger. Wir sind jetzt am Schlossberg. Was sieht man da?
Ja, am Schlossberg siehst du enorm viel, wenn du weißt, was du siehst. Du hast vom Schlossberg den Blick auf mehrere geologische Einheiten der Alpen. Richtung Süden hat man einen herrlichen Blick auf den Zwiesel, auf den Staufen, auf die nördlichen Kalkalpen. Dann hat man dieses sanfte Hügelland des Alpenvorlandes mit dem Hansberg sehr schön zu sehen und der Buchberg. Wieder eine andere geologische Zone, wesentlich was Weicheres. Das ist der Flüsch, das sind so Mergel, Tonsteine und so weiter. Und hier am Schlossberg, wo wir stehen, das ist genauso wie der Wartstein auch wieder etwas anderes. Das ist nämlich ganz was Besonderes. Das ist ein versteinerter Meeresstrand. Und alle diese Einheiten, die ich gerade aufgezählt habe, die nördlichen Kalkalpen, ist mehr Riff und Lagune gewesen in diesem ehemaligen Meer. Die Flüschzone mit dem Hansberg, das sind die Ablagerungen in den Tiefseegräben und hier der Strand. Und das hat es während der Gebirgsbildung der Alpen alles übereinander geschoppt und zusammengestaucht und dergleichen mehr. Und so liegt es eben heute vor uns. Und wo wir jetzt heraufgegangen sind, da sieht man, wenn man ein bisschen genauer schaut, dermaßen viele Fossilien drinnen. Sehr klar, weil an den Strand wird alles zusammengeschwemmt und das ist dann versteinert worden. Und da hat man jetzt Muscheln, Schnecken, natürlich Korallen, aber auch größere Sachen, wie Seeigel zum Beispiel, findet man immer wieder. Man muss nur die Augen offen halten. Und die sind ungefähr so 40 Millionen Jahre alt und das alles ist sehr, sehr gut erhalten.
Also man hat einen wesentlichen Teil der Meeresfauna, auch weit ab des Meeres, jetzt in Matze. Es ist halt nur versteinert.
Genau so ist es. Und was noch dazu kommt, und das ist jetzt eigentlich das Highlight schlechthin, dass man hier am Schlossberg am nördlichsten Punkt der Alpen steht.
Also nicht am höchsten, sondern am nördlichsten.
Am nördlichsten, weil der höchste ist es nicht. Das ist ganz klar. Und man muss sich das so vorstellen, als bereits die Alpen bestanden haben, waren die Alpen wie eine große Insel, die fast von Wien bis nach Nizza gereicht hat und umgeben noch von einem Meer war. Und erst dann dieser Abtragsschutt, die Erosion, der ganze Schotter, der Sand und alles, was von den Alpen dann über die Flüsse, die schnurstracks, nicht so wie heute, schnurstracks von den höchsten Bergen in Richtung Norden, Süden gegangen sind, hat dieses Meer verfüllt. Und darum ist auch der Grund, dass man dann, wenn man weiter nach Oberösterreich rausschaut oder nach München rausschaut, dann wird es auf einmal vollkommen flach. Und das sind diese Sande, die das verfüllt haben. Das sind noch Alpen und das andere ist alles dieses Meer, was nachher verfüllt.
Also die Mazier können stolz sein, weil sie quasi am nördlichsten Punkt der Alpen wohnen.
So würde ich das einmal ganz klipp und klar sagen. Und das Ganze ist dann überprägt worden durch die eiszeitlichen Gletscher. Ich sage immer, das ist der letzte Fußabdruck gewesen. Und so ist die heutige Landschaft eben entstanden. Es hat einmal Ausstellung gegeben vom Tropenstrand zum Gletscherrand im Stiftsmuseum Matze. Jetzt schließt sich das Ganze wieder, dieser Zirkel. Und da hat man die Versteinerungen gesehen, aber auch dann ganz, ganz junge Ablagerungen, die eben nicht älter waren als wie 10.000 Jahre vielleicht.
Sagt der Horst Ibetsberger, es war wieder ein sehr interessanter Ausflug. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken beim Josef Sturm und beim Horst Ibetsberger für die Ausführungen dieser Millenniumsweg über den Schlossberg in Matze. Ist ja nicht weit, gerade auch von der Stadt Salzburg. Das war vielleicht einmal ein netter Ausflug am Sonntag, am Feiertag oder durchaus auch vielleicht einmal unter der Woche, wenn man Zeit hat. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und wünsche wie immer eine gute Woche, eine schöne Zeit. Bis nächsten Sonntag. Für Gott benannt. Thank you.
ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 8 Uhr.
US-Präsident Trump setzt Nationalgarde gegen Protestierende in Los Angeles ein. Fußballnationalteam startet mit Heimsieg in die WM-Qualifikation. Im Studio ist Felix Schneider-Storm. Angesichts von massiven Protesten gegen die Sicherheitskräfte der US-Einwanderungsbehörde ICE im Raum Los Angeles hat Präsident Donald Trump den Einsatz von 2000 Soldaten der Nationalgarde angeordnet, gegen den Willen der lokalen Behörden. Die Soldaten sollen der Gesetzlosigkeit dort ein Ende bereiten, heißt es aus dem Weißen Haus. Raffaella Steinbach berichtet.
Razzien, vermummter, schwer bewaffneter Bundesbeamter in Los Angeles, wütende Demonstranten, brennende Autos. Seit die Einwanderungsbehörde ICE Dutzende Migranten in Los Angeles festnehmen ließ, kommt es in der Stadt zu Ausschreitungen. US-Präsident Trump setzt jetzt die Nationalgarde ein. Das Heimatschutzministerium spricht von einer massiven Eskalation. Von einem aufrührerischen Schritt spricht hingegen der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom. Ein solcher Einsatz sei nicht die Aufgabe der Nationalgarde des Bundesstaats und wird das Vertrauen der Öffentlichkeit erschüttern, warnte der Demokrat. Aus Washington heißt es, die Nationalgarde werde noch 60 Tage lang im Einsatz sein oder so lange, wie es das Verteidigungsministerium für nötig halte.
In Passau in Bayern ist gestern ein 48-jähriger Iraker mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren. 5 Personen wurden verletzt. Unter ihnen sind auch die 40-jährige Ehefrau und 5-jährige Tochter des Fahrers. Ein Sorgerechtsstreit dürfte der Hintergrund der Tat sein. Der heutige Vatertag bringt der heimischen Wirtschaft einen Umsatz von 180 Millionen Euro. Der Muttertag im Vergleich 270 Millionen Euro. Zu den beliebtesten Geschenken zum Vatertag zählen laut dem Handelsverband Schokolade, Gutscheine und alkoholische Getränke. Im Schnitt werden dafür 73 Euro ausgegeben. Österreich startet mit einem 2:1 Heimsieg gegen Rumänien in die WM-Qualifikation. Auch wenn noch nicht alles rund gelaufen ist, war es doch eine Steigerung gegenüber den letzten Spielen. Adi Niederkorn aus der Sportredaktion, worauf ist diese Steigerung zurückzuführen?
Ja, weil doch wieder Mannschaftsstützen dabei waren, die zuletzt